zur Sache?
Na, Frühstück, lachte der Laubwolf und begann mit kraftvollen, aber dennoch lässigen Bewegungen auf die Eiche zu klettern. Grete versuchte schneller nachzudenken. Ensel hatte es inzwischen geschafft, aus der Baumhöhle zu steigen und kroch nun auf dem breiten Ast zu seiner Schwester.
»Er kann klettern!« schrie er ihr von hinten ins Ohr. »Ich weiß«, sagte Grete, »aber ich habe einen Plan.«
Der Wolf schob seine Holzkrallen zwischen die Rindenwülste und zog sich langsam, aber stetig nach oben.
»Ich werde euch nacheinander fressen«, rief er freundlich. »Ihr könnt es unter euch abmachen, wer als Erster dran ist. Wen ich als Ersten fresse, der hat es schneller hinter sich. Andererseits lebt er weniger lange, der Zweite lebt länger. Muss ich aber alles angucken, was ich mit dem Ersten mache und... Glaubt mir, das ist nichts für schwache Nerven, geht selten ohne Geschrei ab und das ganze Blut, na ja, hat alles ein Für und Wider. In der Höhle sind Geldmünzen, ihr könnt eine nehmen und sie werfen, wenn ihr wollt.«
»Er kann sprechen?« fragte Ensel.
»Pass auf«, flüsterte Grete, »ich zähle bis vier. Wir warten, bis er fast oben ist. Bei vier springen wir über den Wolf nach unten. Dann rennen wir los in die Richtung, wo der Gesang verschwunden ist.«
»Darunter? Wir brechen uns alle Knochen.
Willst du lieber gefressen werden?«
Ensel dachte an all die Gerippe in der Baumhöhle.
»Eins«, flüsterte Grete. Ensel beugte seinen Kopf zu ihr hinüber, damit sie ihre Nasen aneinander reiben konnten.
»Lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit ein wenig über die zamonischen Zahlensysteme plaudern und versuchen Sie nicht, diese mythenmetzsche Abschweifung zu überlesen, denn ohne sie ist ein Verständnis der kommenden Handlung völlig unmöglich. Da die meisten Zamonier an jeder Hand vier Finger haben, basiert die zamonische Urmathematik auf der Zahl 4. Es gibt die Zahlen 1, 2, 3, 4 und Doppel-4, die eigentlich 8 bedeutet. Die dazwischenliegenden Zahlen 5, 6 und 7 werden von der zamonischen Urmathematik als Unzahlen verachtet. Sie streitet die Existenz dieser Zahlen schlichtweg ab. Auf die Doppel-4, 8, folgt die Doppel-Doppel-4, 16, darauf die Doppel-Doppel-Doppel-4, 32, darauf die Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-4, 64 und so weiter. Ein System, das offensichtlich auf der Multiplikation von durch 4 teilbaren Zahlen basiert. Die zamonische Urmathematik leugnet weiterhin alle Zahlen, die zwischen Doppel-4-8 und Doppel-Doppel-4-16 sowie zwischen Doppel-Doppel-4-16 und Doppel-Doppel-Doppel-4-32 liegen, sowie die zwischen Doppel-Doppel-Doppel-4-32 und Doppel-Doppel-Doppel-4-64 und so weiter bis ins Unendliche. Die zamonische Urmathematik lehnt also insgesamt ziemlich viele Zahlen ab, eigentlich die meisten. Sie gilt daher als das ungenaueste aller Rechen. Systeme. Die zamonischen Druiden hingegen akzeptieren nur eine einzige Zahl, die sie Olds nennen. Olds ist die Anzahl von Druidenseelen, die angeblich gleichzeitig durch ein Schlüsselloch passen, und das ist eine sehr hohe, eigentlich nur für Druiden erfassbare Summe. Weil die Zahl so hoch ist, muss der Druide im alltäglichen Bereich mit Bruchteilen von einem Olds rechnen. Die druidische Mathematik basiert also auf dem Dividieren von Oldsen. Die kleinste druidische Zahl, außer dem Nicht-Olz, das kein einziges Teil eines Olzes bedeutet und der arabischen Null vergleichbar ist, ist das Uxiliarden-Olz, also der uxiliardenste Teil eines Olzes. Eine Uxiliarde entspricht übrigens einer Million Uxillionen. Ganz anders rechnen die Rikscha-Dämonen. Sie vertreten die gruseligste Mathematik Zamoniens und zählen in Schrecksekunden. Das ist die Dauer, die ein durchschnittliches Haar braucht, um sich beim Erschrecken aufzurichten, ungefähr 0,3 Sekunden. Diese Zahleneinheit nennen sie ein Horror. 10 Horror bedeuten einen leichten Schreck, 100 Horror einen Schock und 1000 Horror einen Herzinfarkt. Die umständlichste Mathematik Zamoniens wird aber von den Fernhachen praktiziert. Sie rechnen in Zuneigungen, und deswegen können sie nur zählen, wenn sie mindestens zu zweit sind. Eine Zuneigung wird durch das Aneinanderreiben von 2 Fernhachennasen repräsentiert. 2 Zuneigungen durch das zweimalige Reiben und so weiter. Außerdem gehören die Fernhachen zu den wenigen Anhängern der zamonischen Urmathematik, weshalb sie immer bis 4 abzählen, statt bis 3, womit wir wieder bei unserer Geschichte wären.
zwei«, zählte Grete. Sie rieben zum zweiten Mal ihre Nasen aneinander.
Der Laubwolf ergriff den großen Ast, auf dem die beiden hockten. Er zog sich kraftvoll hoch.
»Drei«, wisperte Grete und überlegte, ob sie es nicht dabei belassen und einfach springen sollten.
Aber man hatte ihr in der Fernhachenschule die zarmonische Urmathematik dermaßen eingepaukt, dass sie es nicht über sich brachte, bei einer ungeraden Zahl aufzuhören und die vier auszusparen.
»Vier«, wollte sie rufen und beugte sich zum letzten Nasereiben hinüber, aber da war der Wolf schon über ihnen und packte die beiden bei der Gurgel.
Machte Ensel. Machte Grete.
»Sollte uns das nicht dazu veranlassen, das zarmonische Bildungssystem zu hinterfragen? Sollte uns das nicht darüber nachdenken lassen, was wir unseren Kindern in den öffentlichen Lehranstalten einbläuen? Auch ich habe in der Grundschule noch zarmonische Urmathematik pauken müssen, und ich schleppe diesen unnützen Ballast bis auf den heutigen Tag mit mir herum. Ich fange unwillkürlich an zu stammeln, wenn ich die Zahlen 5, 6 oder 7 aufsagen will, von einem Haufen anderer Zahlen ganz zu schweigen. Erinnert sich noch jemand an das zarmonische Grätenalphabet? Weil der damalige Bildungsminister Scharkocken ein passionierter Angler war, ließ er die zarmonischen Buchstaben durch Gerippe von Sportfischen ersetzen, und wer damals das Pech hatte, in Zarmonien schulpflichtig zu sein, musste sich die Silhouetten von Fischgräten einprägen. Noch heute kann ich das Rückgrat des Zackenbarsches F von dem der Steinforelle K unterscheiden. Und was habe ich davon, außer dass wichtiger Raum meines Gehirns von diesem Unfug okkupiert ist? Es ist nur ein geringer Trost, dass Scharkocken beim Nackttauchen in der zarmonischen Riviera von einem Tyrannowalfisch verschluckt wurde. Ich jedenfalls kann mich noch daran erinnern, dass Stottern einmal Pflichtfach an den zarmonischen Gymnasien war, weil damals eine Partei von sprachbehinderten Nativtoffen im atlantischen Parlament saß. Weil alles viel länger brauchte, um gesagt zu werden, dauerten die quälenden Unterrichtsstunden doppelt so lange wie gewöhnlich. 3 Jahre lang wurde der zarmonische Sportunterricht durch stundenlanges Kaltduschen ersetzt, wegen eines Schreibfehlers des Kultusministeriums. Und so weiter und so fort. Die Geschichte der zarmonischen Bildungspolitik ist voll von solchen bizarren Irrtümern auf Kosten unserer Jugend. Noch heute wird nachtigallische Philophysik als Pflichtfach an allen zarmonischen Universitäten gelehrt. Eine intellektuelle Disziplin, die kein Lebewesen versteht, das über weniger als 7 Gehirne verfügt. Worauf ich hinaus will: Ich bin der Auffassung, dass gewisse Lehrstoffe die Kinder nachhaltig seelisch beschädigen können. Beispiel Grete. In einer lebensbedrohenden Situation ist sie nicht in der Lage, sich von einer weltfremden Arithmetik zu verabschieden, obwohl sie ahnt, dass sie nur noch in größere Schwierigkeiten bringt. Warum lassen wir unsere Kinder nicht einfach das lernen, was sie lernen wollen? Wollen sie zarmonische Urmathematik lernen, werden sie vielleicht zarmonische Urmathematiker. Wollen sie kochen lernen, werden sie Köche. Wollen sie schreiben lernen, werden sie bestenfalls Schriftsteller und schlimmstenfalls Drohbriefschreiber. Wollen sie gar nichts lernen, bleiben sie eben dämlich oder werden Literaturkritiker.
Der Laubwolf hielt die Kehlen von Ensel und Grete fest umklammert, drückte ihnen aber nicht die Luft ab. Die beiden wagten es nicht, sich auch nur einen Millimeter zu bewegen. Der Wolf sah sie mit seltsam trüben und gleichzeitig starren Augen an. So einen traurigen, hoffnungslosen Blick hatte noch keines der Geschwister jemals gesehen. Er jagte ihnen mehr Furcht ein als die scharfen Klauen an ihren Hälsen und die hölzernen Reißzähne, von denen das Harz tropfte.
»Verzeihung!« Aber das Wort Literaturkritiker hat alte Wunden in mir aufgerissen. Ich kann unmöglich in der Handlung fortfahren, ohne mir zu diesem Thema Luft gemacht zu haben. Wissen Sie, was Kritiker mir mal können? Sie können mir mal die Schere spülen. Jawohl.
Entschuldigen Sie bitte meine deutlichen Worte, aber wenn ich an Literaturkritiker denke, erwachen meine alten Raubsaurierinstinkte. Welche Qualifikationen muss man schon mitbringen, um meine Arbeit kritisieren zu dürfen? Man muss ein Buch von mir gelesen haben, das ist alles. Und die meisten von Ihnen haben nicht mal das ordentlich getan.
Man stelle sich einmal das Leistungsverhältnis von Literat und Literaturkritiker vor. Ich arbeite an einem Buch 1-2 Jahre. Ein Kritiker liest es in 1-2 Stunden quer, wobei er die besten Stellen überspringt, um sich die schlechteren besser merken zu können. Damit glaubt er berechtigt zu sein, mein Buch einer öffentlichen Kritik im Gralsunder Kulturkurier auszusetzen, es niederzumachen, den Leuten vom Kauf abzuraten und 2 Jahre meines Lebens zu zerstören. Mein Bäcker backt leckere Hefeteilchen. Meistens sind sie köstlich, aber manchmal nimmt er zu viel Mehl oder zu wenig Zucker und sie werden pappig oder unbekömmlich. Gehe ich deswegen hin und veröffentliche im Gralsunder Kulturkurier eine vernichtende Hefeteilchenkritik, um seine Bäckerei an den Rand des Ruins zu bringen? Nein. Ich denke mir, dass er einen schlechten Tag hatte, vielleicht sind seine Kinder krank oder er war übermüdet vom vielen Teilchenbacken. Ich erinnere mich an all die leckeren Teilchen, mit denen er mich schon erfreut hat. Ich denke an seine harte nächtliche Arbeit am Backofen und gehe am nächsten Tag wieder zu seiner Bäckerei, um ihm eine neue Chance zu geben. Anders. Die Kritiker. Sie sind meist gescheiterte Schriftsteller, die einen missglückten Roman oder stapelweise abgelehnte Gedichte in der Schublade liegen haben und sich dafür an ihren erfolgreichen Kollegen rächen wollen. Verbitterte, griesgrämige Gesellen, die keine Mahlzeit genießen können, weil sie dabei ständig nach dem Haar in der Suppe suchen. Schleimfressende, nach Stinktierchensekret riechende Kanalisationsbewohner. Ja, Laptantidel Latuda, dich meine ich. Wenn Sie nicht der Großkotzkritiker Laptantidel Latuda sind, überhören Sie bitte die nächsten 50 Zeilen, denn Sie gehen Sie nichts an. Das ist eine persönliche Sache. Vielen Dank. »Ich weiß doch, Latuda, dass du hier rumlungerst, dass du bis hierhin gelesen hast, um irgendwelche stilistischen Schwächen aufzuspüren, um mich an den Pranger der zermonischen Literaturkritik zu stellen. Aber ich weiß auch, dass du bisher keine gefunden hast. Makellos und unangreifbar steht meine Prosa vor deinem staunenden Auge wie eine schimmernde Rüstung voller kunstvoller Ziselierungen, mehrlagig mit Gold und Silber beschichtet und von Engeln poliert.« Ich verstehe dein atemloses Staunen. Es ist die Begriffsstutzigkeit einer bedauernswerten und verzweifelten Kreatur, die in einer Welt aus Elend und Hass lebt und zum ersten Mal in ihrem Leben etwas Vollkommenes zu sehen bekommt. Mir ist bewusst, Latuda, dass du versuchen wirst, diese Vollkommenheit mit Dreck zu bewerfen. Aber diesmal bin ich gewappnet und vollziehe selbst den ersten Streich. Damit hast du nicht gerechnet, was? Du Silben saugender Blutegel, die mythenmetzsche Abschweifung. Das ist ein Kunstgriff, mit dem du in deinen schlimmsten Albträumen, die wahrscheinlich vollgestellt sind mit meinen Literaturpreisen, nicht gerechnet hast. Ich kann dich ab jetzt jederzeit persönlich attackieren. Niemals wieder wirst du ein Buch von mir durchlesen können, ohne die ständige Furcht, dass ich auf der nächsten Seite über dich herfalle wie ein Racheengel. Und glaube mir, ich werde dies mit der gleichen Unverhältnismäßigkeit und Willkür tun, mit der du dich in deinen Verrissen über meine wehrlosen Werke hergemacht hast. Hütet euch, ihr Literaturschmarotzer! Ab jetzt sind wir bewaffnet und gefährlich. Mit der mythenmetzschen Abschweifung lege ich den Schriftstellern Zamoniens einen aus Worten geschmiedeten Stahl in die Hand, mit dem sie sich endlich wehren können gegen Schmierfinken wie dich, Latuda! Ich kann sehen, wie du dich vor diesem Buch windest wie ein Wurm im Staub deiner elenden Kritikerbude, wo der Kalk von den Wänden rieselt wie in deinem verschrumpelten Gehirn. Ich weiß doch genau, du steckst dahinter, dass mir der goldene Hutzenheimer Reimschmiedehammer nicht zuerkannt worden ist. Ich weiß, dass du in der Jury warst, auch wenn du dir einen falschen Backenbart angeklebt hast, du talentfreier Neidling. Der Absatz meines Romans, das Monopol des Zyklopen, kam nach deinem von der Missgunst diktierten Verriss im Gralsunder Kulturkurier glatt zum Erliegen, du parasitärer Grottenalm! Aber jetzt weißt du endlich, wie es ist, öffentlich mit Schmutz beworfen zu werden. Wie gefällt es dir zum Beispiel, wenn ich hier erzähle, dass dein Vater ein blutschinkischer Scherenspüler war, der seine Familie aus der Mülltonne ernährt hat? Dass du beim atlantischen Abitur versagt hast, wegen eines unbelehrbar in Zamonisch?
dass du von deinen Nachbarn beobachtet wurdest, wie du dich mitten in der Nacht in deinen Briefkasten übergeben hast, die zermonische Nationalhymne singend. Aber wir wollen hier nicht persönlich werden. Doch, wir wollen persönlich werden. Ich spucke in deinen Hals, Latuda. Ich werde dir mit meinem Hass bis in die Grube nachsteigen und auf deinem Sarg tanzen. Ich werde einen Nachruf auf dich verfassen, der deine Familie auf Generationen mit Schande überzieht. Ich werde dich bis in die tiefste Kritikerhölle verfolgen, wo du mit Sicherheit in deiner eigenen Galle auf kleiner Flamme weich gekocht wirst, bis... Au! Au! Verdammt! Das haben wir jetzt davon. Meine Gallenblase, ah! Es ist immer dasselbe. Wenn ich das Wort Literaturkritiker höre, spielen meine Organe verrückt, mein Hirn rotiert und meine Galle wirft Blasen. Au! Also, weiter im Text. Das beruhigt. Nach einer Weile, es mussten schon Minuten vergangen sein, rührte sich die Bestie noch immer nicht. Auch ihre Augen waren regungslos. Kein Zucken, kein Blinzeln, keine Bewegung der Pupille. Nur dieses grauenerregende Starren ins Nichts. Ensel wagte es zum ersten Mal, mit dem Kopf zu wackeln. Das Tier, die Pflanze, das Pflanzentier, reagierte nicht. Grete hob die Hand und berührte die Tatze des Wolfes. Er zeigte keine Regung. »Er ist eingeschlafen«, flüsterte Ensel. »Mit offenen Augen«, zischte Grete zurück. Ensel wusste nur, dass Laubwölfe sehr außergewöhnliche Schlafgewohnheiten hatten. Sie hielten Sommerschlaf, aus dem sie ihn geweckt hatten. Sie schliefen unter der Erde. Sie hatten ausschließlich Albträume. Warum nicht auch spontanes Wegnicken mit offenen Augen? In der zermonischen Natur war vieles möglich, eigentlich alles.
»Vielleicht können wir seine Finger öffnen, ohne ihn zu wecken«, fragte Grete.
»Und wenn er wach wird?«
Grete überlegte. »Das wird er so oder so irgendwann.« Ensel holte tief Luft und berührte die Tatze, die um seinen Hals lag. Er behielt den Gesichtsausdruck des Wolfes aufmerksam im Auge und versuchte langsam und vorsichtig, die Umklammerung der ersten Klaue zu lösen. Der Blick des Laubwolfs blieb unbeweglich und stumpf. Die Klaue war starr und kalt und bot einigen Widerstand, ließ sich aber dennoch zurückbiegen. Wolfs Augenkontrolle? Alles regungslos. Ensel bog die zweite Kralle auf. Hatte sich das Pflanzenmonstrum bewegt? Nein, doch, nein. Ensels Herz ging wie eine Dampfpumpe. Die dritte Klaue, Kontrolle? Nichts. Die vierte. Ensel war frei. Inzwischen hatte auch Grete die Tatze von ihrem Hals entfernt. Der Laubwolf blieb in seiner stoischen Haltung, der Blick so gefroren wie der ganze übrige Körper, die Klauen in der Position erstarrt, in die die Kinder sie gebogen hatten, furchterregend, aber ungefährlich, wie eine Gruselgestalt im Wachsfigurenkabinett. Ensel und Grete lösten sich von dem Untier und krochen zwischen seinen Beinen hindurch, behutsam und geräuschlos. Sie machten sich bereit zum Sprung. Ensel warf einen letzten Blick zurück auf den Wolf. Er war immer noch starr und er hatte drei lange Pfeile im Rücken stecken, alle mit grüner Befiederung.
»Tja«, rief da eine Stimme aus dem Wald, »der ist hinüber. Mausetot. Ihr könnt ruhig ein bisschen Krach machen, der wacht nicht mehr auf. Die Pfeile sind mit Kontaktgift imprägniert, das eine sofortige Leichenstarre verursacht.«
Ensel und Grete spähten über die Lichtung. Bäume, Laub, Gesträuch... Kein Lebewesen war zu sehen.
»Oh, Entschuldigung«, sagte die Stimme, die dunkel und gutmütig klang. »Die Tarnung! Wenn wir uns nicht bewegen, sieht man uns nicht!«
Jetzt schien sich ein Gebüsch zu regen. Blätter wedelten, als führe ein Wind darüber. Ein zweites Gebüsch geriet in Bewegung, ein dritter Busch raschelte und heraus traten drei Beeren mit unterschiedlich grünem Fell, Grasgrün, Smaragd und Oliv, von oben bis unten mit Laub getarnt. Sie hielten große Langbögen in den Händen und trugen Köcher voller grün gefiederter Pfeile auf dem Rücken. Sie waren vom Wald, der sie umgab, kaum zu unterscheiden.
»Na kommt schon runter, wir sind die Guten«, lachte einer von ihnen jovial.
Ensel und Grete hangelten sich an der Liane nach unten.
Der olivfarbene Bär, der der Wortführer zu sein schien, schritt auf die beiden zu, nahm Kretes Hand und beugte sich zu einem eleganten Handkuss herab.
»Madame?«
»Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist...« Er hustete affektiert, während er seinen Namen unverständlich in seinen Bart brummte. Auch die beiden anderen Bären husteten künstlich in ihre Fäuste.
»Wie bitte?«
fragte Grete. »Will sagen, mein Name hat keine Bedeutung. Nennt mich einfach 19 oder 12. Mir egal, wie ihr mich nennt, wenn es nur nicht mein richtiger Name ist. Oder habt ihr dieses Problem mit der zermonischen Urmathematik? Dann nennt mich Doppelvier oder Doppeldoppelvier. Das ist egal. Das da sind 2 und 3. Sie wurden tatsächlich noch mit zermonischer Urmathematik großgezogen, daher die einfallslosen Geheimnamen.« 2 und 3 winkten freundlich.
»Geheimnamen?« Ensel horchte auf. Alles mit dem Wort »geheim« darin interessierte ihn mächtig. Hätten seine Eltern all die Gemüsesorten, die er nicht mochte, mit der Bezeichnung »Geheimgemüse« versehen, hätte er sie mit Heißhunger verschlungen. Aber so raffiniert waren Erwachsene nicht. Der Bär räusperte sich und nahm einen etwas offizielleren Tonfall an.
»Ich vermute, ihr seid die beiden entsprungenen Fernhachenkinder, Ensel und Grete von Hachen.«
Die beiden nickten schuldbewusst.
»Gratuliere, ihr seid das Thema von Bauming in den letzten 24 Stunden.«
Ensel und Grete glotzten betreten auf ihre Fußspitzen.
»Eure Eltern stehen unter ärztlicher Aufsicht. Eure Mutter hat eine geschlagene Stunde hyperventiliert, als sie vom Verschwinden ihrer geliebten Kinder erfuhr.«
Die Fernhachenkinder kneteten verlegen ihre Finger. »Der Bürgermeister von Bauming hat den nationalen Notstand ausgerufen. Zum ersten Mal seit 15 Jahren, als das große Finsterberggewitter über uns niederging. Kennt ihr den Bürgermeister von Bauming? Nun, ihr werdet ihn kennenlernen.«
Grete wurde blass, Ensel trat der Schweiß auf die Stirn. »Naja, wir sind nicht hier, um über euch zu richten. Das ist Sache des Bürgermeisters.«
Der Bär wollte fortfahren, stockte aber plötzlich. »Da ist nur eine Sache. Wie soll ich sagen?« Der Geheimbär schien sich noch mehr zu winden als Ensel und Grete. Auch seine Kollegen machten Geräusche der Betretenheit. Alle drei scharrten mit den Füßen im Laub und schlugen die Augen nieder wie verliebte Buntbärmädchen.
»Nun, es ist folgendermaßen. Wir sind Geheimförster. Das macht die ganze Angelegenheit etwas delikat.«
2 und 3 nickten zustimmend. Ensel spitzte die Ohren.
»Die Sache ist die. Eine Geheimförsterei ist nur so lange funktionstüchtig, solange sie geheim ist. Sonst wäre sie ja keine Geheimförsterei mehr, sondern eine Bekanntförsterei. Haben wir uns verstanden?«
Ensel und Grete machten verständnisvolle Mienen, begriffen aber gar nichts.
»Na, schön«, seufzte der Bär. »Ich muss wohl etwas weiter ausholen.«
Ensel und Grete lauschten.
»Als wir damals den großen Wald besiedelten, machte das in Zermonien natürlich die Runde und hatte wohl oder übel eine magnetische Wirkung auf eine Menge zwielichtiger Gestalten. Also errichteten wir die Wärterhäuschen an den Zugangswegen und dadurch wimmelten wir schon mal einen Haufen Blutschinken, Fängen, Stollentrolle, Laubwölfe und ähnliches Gesindel ab. Aber da waren immer noch die Gebiete zwischen den Häuschen. Hier konnten wir zwar patrouillieren, aber wir konnten auch nicht den ganzen Wald einzäunen. Es war unmöglich zu verhindern, dass sich die eine oder andere unerwünschte Daseinsform in den Forst einschlich. Dann passierten unangenehme Dinge. Touristen verschwanden. Sogar einige Buntbären.